This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the number one family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3 month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.
Jede dritte Frau auf dieser Welt ist von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. In diesem Podcast brechen Frauen ihr Schweigen und erzählen von ihren toxisch-narzisstischen Beziehungen und die Gewalt, die sie durch ihre Partner erleben mussten. Narzissmus und toxische Beziehungen sind kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches, das sehr tief verankert ist. An dieser Stelle auch eine Triggerwarnung, denn in vielen Erzählungen wird sehr detailliert über verschiedene Formen der Gewalt gesprochen. Die Geschichten, die du hören wirst, sind immer gleich. Das Einzige, das sich ändert, sind die Namen der Frauen, die sie erzählen. Und wenn du diese Geschichten bis zum Schluss gehört hast, lass gerne eine Bewertung für den Podcast da und unterstütze dabei, dass partnerschaftliche Gewalt kein Tabuthema mehr bleibt. Und heute habe ich bei mir zu Gast die Anja. Anja kommt aus der Nähe von Hannover, ist 34 Jahre alt, war 12 Jahre lang mit einem narzisstischen Mann zusammen, ist heute circa ein Jahr getrennt und aus dieser Verbindung ist eine kleine Tochter entstanden, die heute 3 Jahre alt ist. Und das ist ihre Geschichte. Willkommen, Anja, bei Ich bin die dritte Frau.
Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin tatsächlich etwas aufgeregt, aber ich freue mich total.
Ja, das geht den meisten so, dass sie ein bisschen nervös sind, weil sie ja doch die Geschichte zum allerersten Mal erzählen. Und es wird einem nochmal so ein bisschen bewusst, was man dadurch lebt hat, dass man sich befreit hat. Und viele Dinge fallen einem erst zu diesem Zeitpunkt ein, während man sich vorbereitet hat. Und viele Dinge fallen einem ein, wenn der Podcast vorbei ist. Ja, und das alles in der Summe, das macht so ein bisschen nervös und ein bisschen unsicher. Aber dieses verfliegt meistens, wenn ihr im Erzählen seid. Und in den allermeisten Fällen sagt ihr danach, Mensch, Christina, mir ist noch das eingefallen und das eingefallen. Denn Fakt ist, jeder Podcast könnte locker 2-3 Stunden dauern. Jeder. Ja. Das ist wirklich so, weil so viele Dinge passieren, dass man die in der eine Stunde, 20 Minuten, die die Geschichten ja höchstens dauern, das kann man gar nicht in diese kurze Zeit packen. Ne? Und schon gar nicht, wenn es 12 Jahre sind.
Ja. Ja.
Kommen wir zu deiner Geschichte. Erzähl uns vielleicht vorab, warum du dich entschieden hast, bei dem Podcast mitzumachen. Denn nichtsdestotrotz, auch wenn man den Mut hat, das Schweigen zu brechen, ist ja immer vielleicht auch noch so eine latente Angst vielleicht, ne, dass das jemand hören könnte, dass das noch mehr öffentlich gemacht wird oder dass das an die falschen Ohren gelangt. Wie sieht es bei dir aus? Warum hast du dich entschieden, heute diesen Schritt zu tun?
Also tatsächlich war mir schon direkt nach der Trennung klar, dass ich meine Geschichte erzählen möchte. Ich habe damals schon den Podcast gehört, der mir sehr geholfen hat, zu verstehen, was da überhaupt los gewesen ist in dieser Beziehung.
Oh, das ist schön.
Und ich möchte einfach meine Geschichte erzählen, um vielleicht auch anderen zu helfen. Und das Für mich auch als Abschluss tatsächlich. Also das waren wirklich harte Jahre und ich sehe das Ganze, diesen Podcast jetzt auch irgendwie als Abschluss, um mit dem Ganzen abschließen zu können.
Haben ganz viele auch schon geantwortet und es ist schön, wenn ihr diese Plattform auch als einen Schritt, der zu eurer Heilung beiträgt, seht. Das ist
Ja.
super schön. Kommen wir zu deiner Geschichte. Kommen wir zu der ersten Phase der vier Phasen einer toxischen Beziehung und wie die Dynamik eines Traumabonds entsteht. Erzähl uns, Anja, wie hast du denn diesen narzisstischen Mann kennengelernt?
Ja, ich war 21 und wir haben uns auf Arbeit kennengelernt. Und das war, ja, ich habe ihn gesehen und total hübscher Mann. Und das ist tatsächlich auch meine erste richtige Beziehung gewesen. Und er war total zuvorkommend und nett und hat mir viele Fragen gestellt zu meiner Person und hat viel mit mir geflirtet. Und ich habe gedacht, wow, wie kann so ein toller Typ nur auf mich stehen? Also das ist so ganz, ganz komisch gewesen irgendwie. Genau, und dann habe ich relativ schnell von Arbeitskollegen erzählt bekommen, dass er verheiratet ist. Das hat er mir nicht selber erzählt. Das habe ich durch Zufall erfahren und ich habe ihn dann darauf angesprochen und er wirkte sehr perplex. Also er hat das auch nicht aufgeklärt. Er hat es dann erstmal einfach so, ja, quasi, also er hat nicht gesagt, ja, es stimmt oder nein, es stimmt nicht, sondern er hat es einfach so laufen lassen. Und ich habe mich dann erstmal zurückgezogen, weil mich das schon sehr verletzt hat, weil also er hat mir ganz widersprüchliche Signale gegeben. Also er hat mir die Signale gegeben, dass er Interesse hat und dann verheiratet, das hat für mich gar nicht zusammengepasst.
Kommen wir noch zu dem Punkt, bevor du diese widersprüchlichen Signale wahrgenommen hast. Ne? Wie hat er dich denn beeindruckt? Mit was jetzt mal abgesehen von dem Äußerlichen vielleicht, mit was hat er dich denn gecatcht?
Also schon mit seinem Aussehen, würde ich sagen, aber auch mit seiner Art, wie er mit mir geredet hat. Also ja, ich habe mich ernst genommen gefühlt. Also wir haben auch sehr viele Gemeinsamkeiten, also vermeintliche Gemeinsamkeiten gehabt. Das hat mich einfach, ja, das waren einfach gute Gespräche, die wir geführt haben.
War er sehr auch an dir interessiert, wie du über manche Dinge denkst, fühlst, was du für eine Meinung hast? War er so eher dieser verdeckte Narzisst, ne? Diese verdeckten Narzissten, die so einen vermeintlich auf Empathie machen, auf tolle Gesprächspartner, auf einfühlsam, auf aufmerksam?
Schon, man muss aber dazu sagen, er ist 8 Jahre älter als ich und er hat mir damals schon das Gefühl gegeben, dass er einfach reifer ist und mehr Ahnung vom Leben hat und dass ich ja die kleine süße Maus bin, die man beeindrucken muss. Also so war das dann tatsächlich eher.
Okay. Wie kam es denn dann, also, oder sagen wir mal so, wie lange hat denn dieses in Anführungszeichen Kennenlernen zwischen euch gedauert?
Dadurch, dass ich am Anfang ja nicht genau wusste, dass er eigentlich noch in einer Beziehung ist, gab es da erstmal so an sich kein Kennenlernen. Er hat das dann irgendwann 3 Monate später aufgeklärt, dass die Beziehung nicht mehr gut läuft, dass seine Ex-Partnerin, Ex-Frau eine Psychopathin ist, ganz schlimme Person und ja, das war eigentlich schon so die erste Red Flag, wo ich dachte, also ich habe mir da in dem Moment keine Gedanken drüber gemacht, aber heute weiß ich, dass es eigentlich das Schlimmste ist, was so jemand sagen kann und was für einen selber schon zeigen sollte. Nimm die Beine in die Hand und lauf.
Eine der größten Red Flags ever, wenn nicht die Red Flag schlechthin. Aber jetzt hören natürlich auch viele narzisstische Männer die Podcasts, gucken sich Seiten auf Social Media an, was über Narzissten und ihre Strategien in der Lovebombing-Phase gesagt wird. Und da kann ich mir vorstellen, dass viele diese Aussage wahrscheinlich vermeiden. dass sie drumherum bauen oder es irgendwie anders formulieren, damit es eben, weil es so eine offensichtliche Red Flag ist, die Ex-Frau schlecht zu machen, dass sie dazu lernen, in Anführungszeichen, und sich anpassen und das vielleicht nicht mehr ganz so häufig verwenden, um sich als den tollen Hecht darzustellen und die Frau davon zu überzeugen, dass sie ja den Jackpot jetzt haben. Okay, du hast dich also nach seiner Aussage ein bisschen zurückgezogen. Ne?
Genau, ich habe mich ein bisschen zurückgezogen.
Keine Dates, nicht weiter kennenlernen. Da war erstmal nichts. Okay.
Genau. Und dann gab es eine Weihnachtsfeier von der Firma aus und er war dann auch da und irgendwann haben wir uns dann darüber unterhalten und ich habe ihn gefragt, was denn jetzt hier Sache ist, dass ich das Gefühl habe, dass da eigentlich gar keine Ehe sein kann, so wie er mit mir umgeht. Und dann hat er das aufgeklärt, dass die Beziehung ganz schlecht läuft, dass es eigentlich keine Beziehung mehr ist und daraufhin haben wir uns dann gedatet. Also dann fing erst die Datephase an. Das war auch eine sehr kurze Datephase, weil wir innerhalb von einer Woche dann zusammengekommen sind. Also es hat eine Woche gedauert. Ja, genau, so war das.
Okay. Wie viel, also du hast gerade gesagt, 3 Monate sind vergangen vom ersten Kennenlernen, bis ihr zusammengekommen seid?
Ja, ungefähr, genau.
Ungefähr. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, er hat dich ja manipuliert, er hat dich neugierig auf ihn gemacht, er hat ja ganz toll mit dir gesprochen. Du hast dich nach seiner Aussage zurückgezogen, aber ich gehe davon aus, dass ihr trotzdem noch im Kontakt wart, weil ihr in derselben Arbeit wart.
Genau, wir haben denselben Arbeitsplatz und wir haben uns regelmäßig gesehen und dann hat er mich auch wieder angesprochen und
immer wieder ist er um dich rumgeschwänzelt. Okay.
Richtig.
Er war also trotzdem immer präsent und hat dich sicherlich wissen lassen, dass er dich nach wie vor toll findet, oder?
Ja, genau so sieht's aus.
Dachte ich mir. Okay. Gut. Jetzt wart ihr also offiziell ein Paar.
Genau.
Abgesehen davon kann man jetzt schon sagen, gibt schon einige Red Flags hier in diesen 3 Monaten. Wie ging es denn dann weiter, Anja?
Oh, also er war, es ging eigentlich relativ schnell los, dass so Dinge vorkamen wie, ich bin krank gewesen und ich hätte mir gewünscht, dass er einfach da gewesen ist. Und er dann zu mir gesagt hat, also du bist krank, mit dir kann ich nichts anfangen. Hat sich dann einfach nicht mehr gemeldet. Also es gab schon am Anfang direkt ganz viele komische Situationen. Ich war bei ihm zu Hause, er ist dann nochmal verschwunden, wohin auch immer, ich weiß es nicht. Und kam dann ganz lange nicht wieder und ich bin eigentlich nur für ihn vorbeigekommen. Und ich bin dann wieder gefahren und er kam mir dann irgendwann entgegen und war ganz merkwürdig, ist auch dann aggressiv geworden. Also es ging relativ schnell los, dass er komisch gewesen ist. Also ich weiß heute auch, dass er damals mit Alkohol angefangen hat. Also er hat ein Alkoholproblem gehabt. Die alte Beziehung hat ihn so fertig gemacht, dass er nicht anders konnte. Und er hat tatsächlich ein Alkoholproblem gehabt und hat das dann oft auch an mir ausgelassen.
Und das heißt, was genau ist, hat das an dir ausgelassen?
Wie erkläre ich das am besten? Also er hat mich beleidigt, er hat das Ganze umgedreht, also er hat mir quasi Schuld für etwas gegeben, wo ich keine Schuld für hatte. Er hat den Schlüssel vergessen und ich habe die Klingel nicht gehört. So, dann war ich schuld, dass ich die Klingel nicht gehört habe. Und dass er den Schlüssel vergessen hat, da war ich auch noch schuld dran. Dass er getrunken hat, da war ich natürlich auch schuld dran.
Aber klar.
Ich bin so anstrengend. Er müsste
sich das schön saufen.
Genau, er müsste sich das schön saufen. Also es
und
ging
jetzt hast
relativ
du gerade
schnell. Ja.
Also Gewalt. Jetzt sind wir ja schon bei vielen Formen der Gewalt. Jetzt hast du gesagt, so hat er dich behandelt, als er getrunken hatte. Ich kann mir aber schwer vorstellen, als Narzisst, dass er dich anders behandelt hat, im nüchternen Zustand.
Also es gab gute Phasen und schlechte Phasen. Die haben sich immer ganz schnell abgewechselt. Also dann hat er mich zum Essen ausgeführt, dann haben wir eine schöne Zeit verbracht, dann war das ganz toll. Und dann hat man sich wegen den kleinsten Sachen gestritten. Ist tatsächlich über die Zeit, dass ich auch viel vergessen habe und vielleicht auch verdrängt habe, weil es schon ziemlich schlimm war. Ich kann mich nicht mehr genau an die Situation erinnern, aber ich weiß zum Beispiel, dass er mal 2 Wochen nicht mit mir geredet hat. Dass er, wir haben in einer
Silent.
Wohnung, wir sind dann zusammengezogen und er hat dann wegen, ich weiß gar nicht mehr, um was es genau ging, aber er hat dann einfach nicht mehr mit mir gesprochen. Und ich bin quasi auf Knien angerobbt gekommen und habe gesagt, bitte rede mit mir. Du kannst mich doch nicht einfach so stehen lassen. Also das fing schon relativ früh tatsächlich an.
Das ist Silent Treatment, das ist Schweigen als Bestrafung. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele meiner treuen Followerinnen, warum ist denn Christina noch nicht eingeschritten, als die Anja gesagt hat, es gab gute Phasen. Es gibt keine guten Phasen mit Narzissten. Die guten Phasen sind gespielt, damit er euch am Haken behält. Kein Täter missbraucht, kein narzisstischer Täter missbraucht sein Opfer 24/7. Da hat er ja nichts von. Wenn ihr so schnell schon ausgelaugt seid, dann kann er von eurer Energie nicht mehr zehren. Dann stellt ihr für ihn keinen Nutzen mehr dar. Das heißt, er muss euch ab und zu mit etwas Nettem füttern, damit ihr in der Hoffnung verbleibt, dass sich etwas ändert. Oder dass es ja nicht immer so schlimm ist, sondern nur manchmal. Und dass das natürlich irgendwie dazugehöre. Aber es gibt keine guten Phasen. Diese Männer haben euch nie geliebt. Ihr wart immer nur Mittel zum Zweck. Und es war ihnen egal, wie es euch gegangen ist. Sie mussten nur strategisch wieder die Maske aufsetzen, um euch etwas Gutes und Nettes vorzuspielen, damit ihr durchhaltet.
Ja, und ich habe ganz schön lange durchgehalten.
Ja, das ist, man erträgt es ja lange aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Jetzt hast du gesagt, ihr seid zusammengezogen. Kannst du dich erinnern, nach wie langer Zeit? Ich meine, jetzt seid ihr nach einer Woche, wart ihr ein offizielles Paar?
Ja,
Kannst
ein
du
Jahr
dir
später.
ein
Aber
Jahr
man,
später,
genau,
okay.
ein Jahr später, aber man kann schon dazu sagen, dass ich sehr viel bei ihm gewesen bin. Ich habe damals in einer WG gewohnt und das war natürlich nicht angemessen, er mochte meine WG-Mitglieder nicht. Ja, er hat ja schon ein gewisses Alter, da kann man nicht mehr in einer WG wohnen und ja.
Okay. Also ging es relativ schnell, wobei nach einem Jahr würde man sagen, okay, das ist jetzt, ne, mehr oder minder fällt so ein bisschen in die Norm, wenn man es so nennen will. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Was ist normal? Wann zieht man zusammen? Aber ein Jahr würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, das ist jetzt nicht früh. Da hat man andere. Also wenn wir in der Definition über narzisstische Beziehungen sprechen und davon sprechen, dass es schnell geht, dann ist es meistens, naja, so innerhalb der nächsten 3 bis 6 Monate. Ne? Und dann kommt dann oft auch schon das Kind oder die Heirat. Da geht alles wirklich sehr, sehr schnell. Und ein Jahr, würde ich sagen, ist zwar schon flott, aber jetzt nicht so schnell. Wenn du auf
Also
die Zeit zurück.
er wollte tatsächlich schon also den Abend, als wir zusammengekommen sind, hatte er mich schon gefragt, ob wir zusammenziehen wollen. Das war mir viel zu schnell. Da habe ich gesagt, nee, das funktioniert für mich nicht.
Okay, hier schließt sich der Kreis. Alles klar, dann hast du dich dagegen erfolgreich gewehrt.
Genau, da habe ich mich noch erfolgreich gewehrt. Aber wir haben danach viel Zeit zusammen verbracht und sind dann halt irgendwann zusammengezogen.
Und wenn du jetzt ein bisschen zurückblickst und wie du vorhin schon gesagt hast, viele Opfer verdrängen ja sehr viele Dinge, weil es sehr schmerzhaft wäre, diese Erinnerung hervorzuholen. Kannst du dich daran erinnern, wann so das erste Mal war, abgesehen von den Red Flags, die schon zu Beginn sehr deutlich waren mit diesem Schlechtmachen der Ex-Frau, aber kannst du denn mit deinem heutigen Wissen über narzisstische Taktiken, Strategien noch nach rekonstruieren, wenn das der richtige Begriff ist? Wann so das erste Mal dein Bauchgefühl, dein Alarmsystem angeschlagen hat in der frühen
Ja,
Zeit?
da kann ich mich tatsächlich noch sehr gut dran erinnern. Das war unser erster Urlaub zusammen. Und ja, ich glaube, dass er in unserer Beziehung am Anfang noch sehr der alten Beziehung hinterhergetrauert hat. Und er hat dann versucht, dass ich Sachen mache, die ich eigentlich gar nicht machen wollte. Also zum Beispiel um Karaoke singen. Also wenn du mich liebst, dann singst du jetzt Karaoke. Und
Emotionale
dann dachte ich
Erpressung.
so, okay, ja, ich habe es tatsächlich gemacht. Es war aber nicht schön. Also es waren einfach schon viele komische Momente, wo ich dachte, dass irgendwas ist da nicht in Ordnung, irgendwas passt nicht. Ging tatsächlich relativ schnell los. Es war ungefähr ein halbes Jahr, nachdem wir zusammengekommen
Wie
sind.
ist denn der Urlaub grundsätzlich verlaufen?
Also dieser Urlaub war tatsächlich noch in Ordnung. Wir haben aber andere Urlaube gemacht, die waren, ich habe noch nie
Horror.
was Schlimmeres erlebt, noch nie was Schlimmeres. Also gerade auch dann, als unsere Tochter da war, da lief das dann alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Dann hat er sich zugesoffen, um das mal so auszudrücken, hat dann uns das Leben da zur Hölle gemacht. Also wirklich richtig schlimm. Ja.
Kommen wir zu diesen Formen der Gewalt. Du hast ja bis jetzt tatsächlich schon einiges beschrieben. Greifen wir die Gewalt auf, die am häufigsten vorkommt und auch am schlimmsten zu verarbeiten, am längsten dauert sie zu verarbeiten, weil sie tiefe Wunden in der Seele hinterlässt. Und das ist die psychische Gewalt. Welche Form der psychischen Gewalt hat es in deiner Beziehung gegeben, Anja?
Also definitiv Abwertung. Ich bin sehr oft abgewertet worden, da ich ja jünger war. Ich habe ja keine Ahnung und das war immer ziemlich schlimm und auch Beleidigungen. Also wenn es Streit gab, dann hat er die schlimmsten Beleidigungen in den Mund genommen, mir gegenüber. Ja. Auch oft, wie ich ihn im Stich lassen kann, was ich für ein Mensch bin. Ich bin, wenn er nicht gewesen wäre, dann würde ich mit irgendeinem Kevin in der Platte sitzen. Das waren seine originalen Worte. Das war tatsächlich schon sehr hart. Ja, was er mir ja alles ermöglicht hat. Und genau, hat er mich ja grundsätzlich sehr abgewertet. Später kam dann dazu, ich wäre eine schlechte Mutter.
Und das Silent Treatment.
Genau, das auch. Er wollte auch nie, also ich habe immer darum gebeten, über Sachen nochmal zu sprechen. Das hat grundsätzlich nicht stattgefunden. Also, wenn er nicht darüber reden wollte, dann war das so. Dann musste ich das akzeptieren.
Ja, und das unterscheidet unser Gehirn tatsächlich nicht, dieses Silent Treatment, das empfindet der Körper, also dieses Ignorieren, Abweisen, Schweigen als Bestrafung, denn so denken nun mal narzisstische Menschen in Schuld und Bestrafung. Und da ihr ja an allem schuld seid, müsst ihr ja auch bestraft werden. Das empfindet das Gehirn tatsächlich wie körperliche Gewalt. Das Gehirn
Hat
unterscheidet
sich
es
auch
nicht.
original so angefühlt.
Ja, das glaube ich dir. Gab es Schimpfwörter, die sehr offensichtlich waren, Demütigung auch vor anderen? Hat er da abwertende Witze gemacht?
Also, er ist in der Öffentlichkeit immer sehr, sehr laut geworden. Mir war das super unangenehm. Also, er hat mich in der Öffentlichkeit angebrüllt und ich kann nicht mehr genau sagen, was er gesagt hat, aber es war auf jeden Fall sehr laut, sehr aggressiv und das in der Öffentlichkeit vor allen anderen. Ja, das war nicht schön.
Hat er dich abgewertet und das in Witze verpackt?
Are you ready to dairy free your mind? This summer, melt away your dairy-free expectations with So Delicious dairy-free frozen desserts. Enjoy mind-blowing flavors like salted caramel cluster, chocolate cookies and cream, cookie dough, and more. For over 35 years, So Delicious has been cranking up the flavor with show-stopping products that are 100% dairy-free, certified vegan by Vegan Action, and are so unbelievably creamy, your taste buds will do a double take. Dairy free your mind. Visit SoDeliciousDairyFree.com.
Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create.
Visit lego.com/preschool to learn more.
Ich überlege gerade. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon, dass das stattgefunden hat. Es ist einfach, dass mein Kopf das nicht mehr wissen möchte.
Okay. Wie gesagt, ja, ganz viele Dinge fallen euch für den Podcast zwar ein, aber ganz viele Dinge kommen erst danach oder auch tatsächlich durch das Hören der Podcasts. Wenn ihr eine Sache, an die ihr selber erfahren habt, aber die eine andere Frau erzählt, dann denkt ihr, ach Mensch, das ist mir auch noch passiert. Jetzt, wo sie es erwähnt, erinnere mich dran, mir ist dasselbe widerfahren.
Ja, ich habe mir die letzten Tage auch ganz viele Gedanken dazu gemacht und bin so viele Situationen nochmal Revue passieren lassen. Also tatsächlich hat das alles stattgefunden. Also sicherlich haben Demütigungen stattgefunden in der Öffentlichkeit, laut werden, obwohl er wusste, dass ich das ganz schlimm finde.
Gab es körperliche Gewalt?
Ja, die gab es tatsächlich. Er ist mir immer sehr, sehr nah gekommen in Streitsituationen, also wirklich Nase an Nase. Und ich habe an seinem Blick schon gesehen, jetzt ist vorbei. Also der ist sehr aggressiv gewesen. Ist ein großer, kräftiger Mann, der mich dann schon echt eingeschüchtert hat. Er hat mich festgehalten. Also ich habe auch richtig blaue Flecke gehabt an den Armen. Also er hat mich richtig festgehalten, geschubst. Also auch mit unserer Tochter auf dem Arm. Das ist tatsächlich auch vorgekommen. Er hat mich nicht durch die Tür gelassen. Also er hat sich da vorgestellt. Ja, das ist so zur Gewalt.
Das ist alles Gewalt. Wie sieht's denn aus mit Autofahren?
Er fährt kein Auto.
Ah, das war, okay, Gott sei Dank, aber dann stellt er wenigstens keine Gefahr für die Öffentlichkeit im Verkehr.
Ja, aber ein richtig fieser Beifahrer. Also auch mit Beleidigungen, wenn ich den Weg nicht gefunden habe, wie dumm ich doch bin. Und ich habe meine Haare nur zum Haare waschen, also nee, mein Kopf nur zum Haare waschen. Also, ja.
Eine richtig grobe, massive Beleidigung und Abwertung deiner Person.
Ja.
Gab es sexualisierte Gewalt?
Ja, gab es auch. Ich habe irgendwann nach diesen ganzen Situationen man irgendwann keine Lust mehr. Also, und er hat mir das schlimmste, schlechteste Gewissen gemacht, wenn ich keine Lust hatte. Und ich habe das manchmal einfach nur über mich ergehen lassen, um meine Ruhe zu haben. Na, also er meinte dann auch, dass er total schlechte Laune kriegt, wenn er keinen Sex hat. Ja, dass ich dann ja daran schuld bin, dass er schlechte Laune hat.
Das ist einfach so erbärmlich.
Ja.
Ist dir denn bewusst, dass das, wahrscheinlich ist dir das bewusst, was es ist durch die Podcasts?
Ich weiß heute, also ich kann das alles gut zuordnen. Ich habe mich sehr viel informiert die letzten Jahre und ich kann das alles gut zuordnen, was das ist.
Genau, ist die Vergewaltigung in der Ehe, in der Beziehung. Ja. Und das wird einem Teil erst viel später klar. Was man hat über sich ergehen lassen in einem Schockzustand, natürlich in einem traumatischen Zustand und Verfassung, wo ihr kognitiv nicht mehr Frau eurer Sinne seid. Ne? Weil unter gesunden Umständen würde man das ja nicht tun, wenn nicht die Angst behaftet wäre, die begründet ist, weil man Angst vor weiterer Eskalation hat, weil man Angst davor hat, wieder angeschwiegen zu werden, dass rumgemault wird, schlechte Laune verbreitet wird, an den Kindern erst ausgelassen wird. Und dann denkt man sich, macht die Augen zu und durch. Hatte er Erektionsstörungen?
Ja.
Hatte
er. Okay. Das ist ja auch mal, das erklärt ja einiges.
Hast du derart schon mal irgendwie einen Verdacht gehabt?
Inwiefern? Was meinst du?
Weil Erektionsstörungen, ich bin ja davon überzeugt, dass narzisstische Männer weitgehend homosexuell sind und lieber Sex mit Männern haben. Daher auch die Erektionsstörung. Entweder vorzeitiges Ejakulieren oder sie können sehr, sehr lange den Akt durchziehen und präsentieren sich dann natürlich als die durchhaltenden Hengste. Ne? Oder du bist schuld, dann, wenn sie keine Erektion bekommen. Du bist ja sowieso grundsätzlich in allem schuld.
Das kam auch vor, dass er einfach auch abgebrochen hat und gesagt hat, also nee, wir hatten Stress vorher, da bist du schuld dran, deswegen klappt das jetzt nicht. Also das kam auch vor. Und tatsächlich, ja, er ist, also, wie sagt man das jetzt am besten? Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass er da Neigungen hat. Also, ja, er benutzt auch gern das Hintertürchen oder möchte es gerne und um dominant zu sein. Also, ja, ich glaube, ich brauche da nicht mehr sagen.
Ja, würde auch tatsächlich alles so ins Bild passen. Also halten wir fest, bis jetzt in 12 Jahren sehr viel massive psychische Gewalt, sexualisierte Gewalt und auch körperliche Gewalt. Es fehlt die soziale und die finanzielle Gewalt. Wie sieht's da aus?
Also soziale Gewalt, er hat die Menschen in meinem Umfeld immer schlecht gemacht, dass sie nicht die richtigen wären. Ich habe viele Freundschaften in den Jahren verloren oder gehen lassen, weil ich irgendwann auch keine Kraft mehr hatte, mich dagegen zu wehren. Es gab Situationen, da war ich Weihnachten bei meiner Familie, er wollte auf keinen Fall mitkommen. Und hinterher hat er mir Vorwürfe gemacht, dass ich ihn alleine lasse in so einer Zeit. Und ich wollte aber gerne meine Familie sehen. Also das war mir auch wichtig. Und er hat mir ganz schlimme Vorwürfe gemacht, dass ich ihn nicht ernst nehme, nicht auf seine Bedürfnisse eingehe. Und ja, das war, oder wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, dann habe ich ständig Nachrichten gekriegt, wann ich denn endlich nach Hause komme. Und ja, das
Und
war.
genau das sind die Taktiken, die narzisstische Männer anwenden, um das Opfer zu isolieren. Das Opfer zu isolieren hat natürlich in allererster Linie, egal was narzisstische Menschen, in dem Fall Männer, tun, entspringt immer der Gier und dem Trieb nach Macht und Kontrolle. Es ist eine Sucht. Sie können nicht leben, ohne Kontrolle und Macht zu haben. Und das bedeutet, dass sie euch zerstören müssen. Jeglichen Bereich, der euch wichtig ist. Euer Leben und aus all dem, was euer Leben besteht, das muss zerstört werden. Sie müssen die einzige Ressource sein, der Mittelpunkt, Dreh- und Angelpunkt eures Lebens. Denn je vereinnahmender er ist oder je mehr er der einzige Mensch ist, desto mehr Kontrolle hat er natürlich. Im Außen euch zu gewähren, eure sozialen Kontakte zu pflegen, und auch da gibt es natürlich Ausnahmen, die die Regel bestätigen, ist natürlich das Ziel, euch daran zu hindern, A, Kraft zu tanken und B, sehr viel wichtiger, dass ja niemand auf die Idee kommt, euch zu reflektieren, in welchem Zustand ihr euch befindet. Und euch die Realität eurer Beziehung vielleicht wieder zu spiegeln. Oder euch einen Hinweis gibt. Hey Mensch, das ist aber Gewalt. Das ist nicht nur egoistisch, sondern das ist Gewalt, was er dir da antut. Lass dir das nicht gefallen. Was ist da los? Das muss natürlich geheim bleiben. Und das kann er nur schaffen, indem er euch sozial isoliert. Wenn ihr nicht Freunde und Familie schlecht macht und euch großes Theater vorher macht, danach und mit all den Vorwürfen kommt und den Schuldzuweisungen, die du gerade erwähnt hast, dann passiert es auch oft. Entweder und oder, dass das berufliche Umfeld vielleicht angegriffen wird. Na, da darf man danach nicht mit Kolleginnen noch irgendwie was trinken gehen. Dann ist die Gehaltserhöhung ja scheiße, die hast du nicht verdient oder den Posten. Also da narzisstische Menschen sehr antagonistisch sind, na, sie müssen immer im Mittelpunkt stehen, sie müssen immer die Nummer eins sein, fällt diese soziale Gewalt sehr oft auch in diesen beruflichen Kontext. Oder soziale Medien.
Habe ich tatsächlich auch erlebt im beruflichen Kontext. Also,
Erzähl.
dass er, ich habe den Job nur gekriegt, weil er da ist. Also, ich habe den nur gekriegt, weil er mein Partner ist und die auf Arbeit das wissen. Ich habe das nicht durch meinen eigenen Verdienst, sondern also er hat mich quasi hochgebracht. Auch, dass ich, wenn ich Kollegen hatte, die zum Beispiel ein Kind gekriegt haben und ich wollte gern Geld dazugeben. Nee, das ist ein ganz ätzender Mensch, auch wenn ich den mochte. Also hat er den immer schlecht geredet und hat mir ein schlechtes Gewissen gemacht oder mir auch gesagt, das ist nicht in Ordnung, dass ich mag den nicht, dann darfst du da auch nicht irgendwie mit dem Kontakt haben. Also ich durfte zu Weihnachtsfeiern gehen. Durfte. Ja, war schon vorher und nachher immer so ein bisschen
mit Drama und Stress.
Stimmung zu Hause, dass ich überhaupt da hingehe. Also könnte ich auch die Zeit mit ihm verbringen.
Das ist die Taktik dahinter, euch energetisch, kräftemäßig und zeitmäßig so einzuspannen und so auszulaugen, dass ihr immer am Rande der Erschöpfung euch bewegt, so ein Drahtseilakt, ne? Und gar keine Lust mehr habt auf den Stress, den ein Treffen mit einer Freundin oder etwas anderes bedeuten würde. Also da verzichtet ihr drauf, weil ihr keine Kraft mehr auf die Diskussion und die Streits habt.
Genau, richtig.
Ja. Jetzt habt ihr zusammengelebt. Wie sieht es denn aus mit der finanziellen Gewalt?
Also, das ist so gewesen, dass er an allem, was ich gekauft habe, rumgemeckert hat. Musste das jetzt sein? Es war teilweise sogar so, dass ich Sachen, die ich für mich gekauft habe, erstmal einen Schrank, also nach Hause gebracht habe, wenn er quasi nicht da gewesen ist, dass ich das erstmal in Ruhe mich darüber freuen konnte. Wenn ich zum Beispiel zum Friseur gegangen bin, dann musste ich bei dem Preis, weil er mich sonst dafür fertig gemacht hätte, warum ich so viel Geld ausgebe. Und ich meine, ich habe Vollzeit gearbeitet, ich habe mein eigenes Geld verdient und es ist egal, wofür ich es ausgebe. Also, ja. Aber er hat mich tatsächlich dafür fertig gemacht. Oh, musste das jetzt sein? Das ist voll teuer, weil er auch gar keinen Bezug dazu hatte irgendwie. Also ich meine, Friseur für eine Frau kostet halt ein bisschen mehr Geld. Und das ist nicht wie ein Männerhaarschnitt für 20 Euro. Fertig ist das Ganze. Und das musste ich immer rechtfertigen. Ich musste mich für alles rechtfertigen.
Und wie war denn die Aufteilung? Wer hat denn wie was dazu beigetragen, als auch das gemeinsame Kind dann kam, ne? Wie wurde denn das aufgeteilt?
Also da muss ich tatsächlich sagen, dass er Miete und sowas immer übernommen hat. Also da hat er auch nie was zu gesagt. Er hat mehr Geld verdient, er hat die Sachen bezahlt. Ich bin einkaufen gegangen und habe mich dann so um das Drumherum gekümmert. Aber von der Aufteilung her fand ich das tatsächlich sehr fair. Also da gab es jetzt keine Gewalt.
Also das heißt, alles, was bezahlt worden ist, eure Gesamtkosten als Familie, das war transparent und jeder hat anteilmäßig, du wusstest, was er verdient, er wusste, was du verdienst und ihr habt anteilmäßig, je nachdem, was jeder verdient hat, auch die Kosten übernommen.
Genau, so ist das. Also da gab es tatsächlich keine Gewalt. Aber auch da musste ich mich rechtfertigen, warum für die Kleine jetzt das sein muss, warum das, also das schon, aber also Miete hat er bezahlt und das haben wir ganz gut aufgeteilt.
Okay, also dass jeder quasi, dass es A, gerecht aufgeteilt worden ist und auch B, jeder hat regelmäßig dazu beigetragen. Er hat dir also kein Geld verwehrt, er hat dir nie irgendwie verheimlicht, was er verdient. Wofür
nee, das
er.
Konnte ich ja dadurch, dass wir in derselben Firma arbeiten, wusste ich das und seine Abrechnungen habe ich auch immer gesehen. Also das gab es nicht.
Okay. Wie war es denn, als das Kind dann kam? Warst du zu Hause?
Ja, ich war zu Hause. Und also allein schon die Schwangerschaft war eine Vollkatastrophe. Er hat das irgendwann auch zugegeben, dass er hat halt in der Schwangerschaft gemerkt, dass sich meine Prioritäten ändern, dass er nicht mehr die Nummer eins ist, dass ich mich darauf konzentriere, auf das Baby. Und er war der Meinung, wenn das Baby kommt, dann kommt es in unser Leben und es wird genauso weitergeführt, unser Leben, wie es vorher geführt worden ist. Er hat sich überhaupt nicht damit beschäftigt, was das eigentlich bedeutet. Und er ist sehr schnell sehr unzufrieden geworden mit der Gesamtsituation und hat das dann an mir ausgelassen. Und es sind auch ziemlich schlimme Vorfälle in der Schwangerschaft gewesen, wo er mich nachts, wo er mir den Tod gewünscht hat und wo die Nachbarn am nächsten Tag geklingelt haben. Und es war mir so unangenehm, dass andere Leute das mitgekriegt haben, dass ich natürlich gesagt habe, nee, das war nicht bei uns. Aber er ist regelmäßig, hat dann auch Alkohol im Hausflur versteckt. Die Nachbarn sind dann, haben dann geklingelt und da nochmal nachgefragt, da sie es wussten. Und ich bin auch angesprochen worden, dass ich die Beine in der Hand nehmen soll und laufen soll. Ja, also da gab es schon sehr, er wollte mich mehr als einmal in der Schwangerschaft verlassen. Ich hätte eigentlich die Entbindung alleine machen sollen, weil ihm ist das alles zu viel geworden, zu viel gewesen. Ja. Also ich habe die Schwanger, also ich habe mehr geweint als jemals in meinem Leben, weil ich mich so allein gefühlt habe. Ich habe ständig Druck gekriegt und ja, habe eigentlich nur funktioniert.
Und dann, als du zu Hause geblieben bist, hat er da auch weiterhin auch die monetäre Versorgung und den Ausgleich übernommen?
Ja, das schon. Also das hat weiterhin funktioniert. Wir haben
Sehr
tatsächlich,
gut.
aber sind umgezogen mit der Kleinen in eine ländlichere Gegend. Wir haben vorher mitten in einer Innenstadt gewohnt. Und ja, die Wohnung war sehr teuer, also in die wir gezogen sind. Und da habe ich tatsächlich viele Vorwürfe, das war deine Idee und du bist schuld daran, dass wir hierher gezogen sind. Also da durfte ich mir auch sehr viel anhören.
Als ob du eben das Messer an die Kehle beim Mietvertrag
Genau
unterschreiben
richtig.
gesetzt hättest und gesagt hast, unterschreib, und er hat sich nicht wehren können, der Arme.
Genau richtig. Also ja.
Er hat sich wahrscheinlich auch grundsätzlich nicht ums Kind gekümmert, weil das Kind ja jetzt im Mittelpunkt stand und nicht mehr er.
Ja, es war tatsächlich, seine Worte waren, das erste Jahr ist dein Jahr. Hat sich dann aber immer geärgert und sich furchtbar darüber aufgeregt, wenn die Kleine nicht zu ihm wollte, wenn die Kleine geweint hat, wenn sie bei ihm gewesen ist. Es gab auch Situationen, da bin ich mit der Kleinen aus dem Schlafzimmer aufs Sofa, weil sie geweint hat und er hat uns aus dem Schlafzimmer nachgeäfft. Also er hat die Kleine, er hat das Weinen nachgeäfft. Ja.
Oh
Also er
Gott.
hätte uns eher woanders schlafen lassen. Ich bin auch mehrfach während der Schwangerschaft und während des ersten Jahres in Airbnb-Wohnungen umgezogen, ausgezogen für eine gewisse Zeit, weil es zu Hause nicht mehr ging.
Wahnsinn.
Ja.
Und gerade in der Schwangerschaft bekomme ich sehr oft die Rückmeldung auch von Klientinnen, dass das tatsächlich eine der schwierigsten Phasen, also on top, nochmal extra war. Ne? Weil da so eine absolute Empathielosigkeit, die sonst ja schon sehr krass ist, aber die in einem
Ja.
schwangeren Zustand der Frauen nochmal sehr viel deutlicher wurde, auch unterlassene Hilfestellung, wenn irgendwie Medikamente benötigt werden oder Medikamente benötigt worden sind oder wenn Frauenarzttermine oder dabei zu sein bei den Untersuchungen
Jeden
oder
Frauenarzt hat allein
wenn
gemacht. Also er ist bei
oder
keinem Frauenarzttermin dabei gewesen.
ja, genau. Dann hast du in 12 Jahren, Anja, auch jede Form der Gewalt erlebt. Die finanzielle Gewalt jetzt mal ausgeklammert. Da schien alles so zu laufen, dass es fair war, was ihn nicht weniger narzisstisch macht. Das ist einfach nur eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Dann war das Kind da und das Kind war meiner Rechnung zufolge 2 Jahre alt, als du dich getrennt hast.
Genau, richtig.
Was hat dazu geführt, dass du dich getrennt hast?
Was hat dazu geführt? Ich habe über die, also gerade als die Kleine gekommen ist, habe ich immer mehr gemerkt, wie wütend er mich macht, wie wütend mich seine Aussagen machen, sein eingeschränktes Denken. Und ich habe eigentlich nur noch, wenn ich mit ihm zu tun hatte, bin ich nur wütend gewesen und so wollte ich nicht sein. Also das war kein schönes Gefühl. Und der ausschlaggebende Punkt war, als er mich geschubst hat, während die Kleine auf meinem Arm war. und mich nicht durchlassen wollte. Er hat alle meine Klamotten aus dem Schrank rausgerissen, sie auf den Boden geschmissen, hat eine Tasche hingestellt, hat gesagt, verpiss dich, nimm das Kind mit, ist mir scheißegal. Ja, das war tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann heimlich, still und leise nach Wohnung gesucht habe.
Das war also dein Point of No Return.
Ja, genau, das war mein Point of No Return.
Und wie hat der das aufgenommen, dass du dich getrennt hast?
Gar nicht gut, gar nicht gut. Der hat nachts, also ich habe damals schon nicht mehr mit ihm in einem Bett geschlafen, sondern ich habe mit der Kleinen im Kinderzimmer geschlafen. Ich habe extra ein größeres Bett gekauft, damit wir da schlafen können. Der hat nachts weinend neben dem Bett gesessen. Ich bin wach geworden und er saß da und hat gesagt, das kannst du doch nicht machen. Und das wäre so, das hätte er nicht kommen sehen. Und das wäre so, ja, das unverhofft. Also er hat es nicht kommen sehen. Genau, ich habe zwar schon vorher die ganze Zeit gesagt, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, aber es war unverhofft. Und dann hat er
Natürlich.
teilweise auch, ich bin, habe die Kleine genommen, bin zu meinen Eltern gefahren, er ist auf die Motorhaube gesprungen. Ich hatte tierische Angst vor ihm. Also ich bin auch die Zeit, bis ich die Wohnung hatte, bin ich erstmal anderweitig untergekrochen. Das war ziemlich krass. Dann hat er noch erzählt, ich wäre ihm über den Fuß gefahren. Das arme Opfer. War natürlich nicht so, aber
Ich
ja.
grinse gerade, weil du gesagt hast, er hat sich auf die Motorhaube geschmissen und ich habe mir das bildlich vorgestellt. Und ich wollte dich beinahe schon fragen, was würdest du denn heute tun, wenn er auf die Motorhaube wieder springt? Aber die Frage spare ich mir, denn ich glaube, alle, die in so einer Beziehung stecken, die wissen, was du
Ich glaube.
antworten würdest. ich grinse auch deshalb, weil ich dazu ich habe gestern oder heute einen Post gemacht, in dem ich klatsche zu einem bestimmten Lied. Und da steht, ich klatsche Beifall für alle Überlebenden aus toxischen Beziehungen mit Narzissten, die es ohne Auftragskiller rausgeschafft haben. Und
Das
der
habe
ist
ich
ziemlich
tatsächlich
viral gegangen.
gesehen.
Ah, hast du den gesehen? Ich dachte, das war
Ja, ich
entweder
habe das
heute oder gestern
gesehen.
habe ich ihn gepostet, glaube ich. Und
Ja.
deshalb hat das mit der Motorhaube jetzt ganz gut gepasst. Und ich habe gelacht. Und ja, jeder, der in so einer Beziehung war, weiß, was alle Betroffenen und Opfer jetzt wahrscheinlich denken.
Heute finde ich es tatsächlich auch sehr amüsant, aber in dem Moment, das war
Ja,
einfach nur
natürlich.
beängstigend und er hat vorher auch mit dem Messer rumgefuchtelt. Also schon, der ist gar nicht gut mit der Trennung umgegangen.
Um sich was anzutun oder hat er dich und die Kleine bedroht?
Nee, er meinte, er hätte ja gar keinen Sinn mehr im Leben, jetzt wo wir weg sind und dann könnte er sich eigentlich auch umbringen und. Ach, das habe ich die letzten Jahre sehr, sehr oft gehört. Immer wenn es nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat, dann mein Leben ist nichts mehr wert. Ich habe irgendwann nur gedacht, mach doch.
Ja.
Das klingt total böse,
Nee,
aber
das klingt
war
überhaupt
irgendwann
nicht böse. Du hast es
gut.
ausgesprochen. Wenn du es nicht ausgesprochen hättest, hätte ich es ausgesprochen. Und glaub mir, jede Frau kennt diesen Gedanken. Und es darf normalisiert werden, dass Frauen aus gewalttätiger Partnerschaften mit Narzissten diese Gedanken haben. Es ist völlig normal. Also ihr müsst euch nicht schuldig fühlen, wenn ihr solche Gedanken habt. Oder solche Gefühle hegt. Es ist absolut nichts Böses, sondern es ist tatsächlich eine ganz natürliche Konsequenz dessen, was ihr erfahren habt, dass ihr so reagiert. Und es ist sehr
Ja.
interessant, dass du gesagt hast, dass du erst, seitdem du die Kleine hattest, Zugang zu deiner Wut hattest. Und das Phänomen, das beobachte ich immer wieder auch bei meinen Klientinnen, die ich länger begleite, die Wut kommt dann, wenn Kinder da sind. Grundsätzlich oder tendenziell eher hat man Zugang dazu wie ohne Kinder. Auf einmal erwacht nämlich ein Schutzinstinkt gegenüber auch dem Kind und man
Ja.
sieht das Verhalten des Täters aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel. Und da fällt einem tatsächlich dann etwas mehr auf und man bekommt mehr das Gefühl dafür, dass es Gewalt ist. Man kann es vielleicht noch nicht ausdrücken, aber man spürt, dass dieser Mann eine Bedrohung ist.
Ja.
Das ist wirklich so. Und ich habe letztens einen Podcast gehört aus Amerika mit einem Neurowissenschaftler und der hat gesagt, die größte Bedrohung, die natürlichste Bedrohung einer Frau und ihres Kindes sind die Väter.
Ja, dem kann ich zustimmen.
Das ist echt krass. Also, ich finde es nicht krass. Ich finde es nur krass, dass ich es immer wieder höre. Und eigentlich all die Jahre meiner Arbeit das bestätigt. Ja, so traurig das klingt, so erschreckend und lähmend ist das auch.
Ah, das stimmt.
Jetzt bist du
Verlieben.
getrennt. Und ich kann mir vorstellen, du bist zwar erleichtert, aber du hast ein gemeinsames Kind mit ihm, was die ganze Sache nicht einfacher macht.
Das macht es auf keinen Fall einfacher und die letzten Jahre haben ihre Spuren hinterlassen, die ich gerade versuche zu bekämpfen.
Gibt es schon Institutionen, die eingeschaltet sind, Jugendämter, Verfahrensbeistände etc.?
Also tatsächlich habe ich mit dem Jugendamt gesprochen. Da ging es um die Besuchszeiten, also wir haben das gemeinsame Sorgerecht und er hat natürlich auch ein Anrecht auf seine Tochter, das ist auch alles gut und schön, aber es läuft alles zu seinen Bedingungen. Also wenn er frei hat, dann meldet er sich und jetzt möchte ich sie gern sehen. Und ich wollte da ein
Und
bisschen
wenn
mehr
nicht, dann nicht.
Regelmäßigkeit reinbringen. Und die vom Jugendamt haben ein Vermittlungsgespräch anberaumt, das niemals stattgefunden hat, weil er das nicht möchte. Also er sagt, die kennen uns nicht, die kennen die Beweggründe nicht und ich mache das nicht. Ja, da werden sicherlich in Zukunft auch noch weitere Schritte folgen, weil wenn es nach mir ginge, möchte ich mit ihm gar keinen Kontakt mehr haben, weil
Er ist ein Täter. Du brauchst gar
ja,
nicht
und
mehr dazu sagen.
er hat sich so an mir festgebissen, der lässt mich gar nicht los.
Natürlich nicht. Und das ist so die typische Nachtrennungsgewalt. Ich hoffe natürlich, dass es so kommt, dass er irgendwann das Interesse an dem Kind verliert, wenn er mehr zur Verantwortung gezogen wird. Da muss man tatsächlich strategisch und taktisch immer sehr klug vorgehen, auch wie man das den Institutionen präsentiert. Ich weiß nicht, kennst du
Ja.
den anderen Podcast, den ich habe? Justitia würde
Hör
kotzen.
ich auch, kenne ich jede Folge.
Genau, solltest du auch hören, damit du gut gewappnet bist, was diese ganzen Institutionen angeht. Denn man muss sagen, leider hört die Gewalt mit der Trennung nicht auf, sondern geht weiter. Wenn du den Frauen, die heute dazuhören, noch einen Impuls mitgeben könntest, aus deiner heutigen Sicht, jetzt ist deine Trennung noch nicht so lange her, sie ist relativ frisch. Aber was würdest du denn heute schon den Frauen erzählen?
Dass, wenn es möglich ist, einen kompletten Cut zu vollziehen. Also, wenn es möglich ist, ich meine, mit Kindern ist es immer schwierig, aber sollten keine Kinder im Spiel sein, einen kompletten Cut zu vollziehen, weil diese Männer versuchen, weiterhin Kontrolle, Druck und Ähnliches auszuüben. Und das ist sehr schwer, davon loszukommen. Deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, komplett den Kontakt abbrechen.
Okay. Hättest du dir gewünscht, dass du früher informiert gewesen wärst über narzisstische, toxische Persönlichkeitsstrukturen?
Ja, tatsächlich hätte ich mir das gewünscht. Ich weiß nur nicht, ob es was geändert hätte für mich. Ich hätte zwar gewusst, womit ich zu tun habe, aber ob ich mich besser hätte lösen können, das weiß ich nicht.
Ich glaube, wenn die Aufklärung irgendwann ein Level erreicht hat, in dem auch Institutionen geschult sind und Frauen sich davon befreien, von diesem Narrativ, dass sie einzig und allein einen Lebenssinn im Muttersein und Familie haben und in Beziehung mit einem Mann sein, wenn sie das ablegen und bereit sind zu verzichten auf eine Beziehung, dann glaube ich, fruchtet diese Aufklärung sehr. Wenn man bei den ersten Red Flags sagt, also wenn dir beim ersten, beim zweiten Date jemand erzählt, meine Ex ist ein Psycho, aufstehen und sagen, kein Wunder, du hast sie wahrscheinlich zum Psycho gemacht. Danke, kontaktiere mich nie wieder.
Ja.
Dann blockiert, sich entfernt und keine Erklärungen abwartet. ne, und noch eine zweite, noch eine dritte, noch eine vierte Chance gibt, dann glaube ich, trägt dieses Wissen, wie diese Männer ticken, agieren und vorgehen, ich glaube schon, dass es dazu beitragen würde, dass viele Frauen das Weite suchen.
Das wäre wirklich schön, wenn das irgendwann so weit wäre, dass es Frauen einfach dann leichter gemacht wird.
Ja, das ist richtig. Kannst du dich daran erinnern, als du in der Beziehung warst und auch noch danach, welche körperlichen oder psychischen Symptome diese Beziehung und diese Gewalt hinterlassen hat? Er hinterlassen hat, nicht die Beziehung, sondern er. Dass wir es korrekt ausdrücken.
Also ich habe eine schlimme Depression entwickelt. Ich bin auch heute in Behandlung. Also ich bin momentan in einer Tagesklinik. Das hat sehr große Spuren hinterlassen. Ich fühle mich gar nicht fähig, meinen Alltag wirklich zu bestreiten. Also ich reiß mich zusammen für meine Tochter und ich kämpfe. Aber ja, das ist ziemlich schlimm gewesen und körperlich, ja, also nervösen Magen, also das war ganz schlimm. Das ist, und ich habe eigentlich ständig irgendwie die Befürchtung, dass immer, dass irgendwas passiert, also dass er wieder mit irgendwas um die Ecke kommt, womit er mich kriegen kann. Also ja, da ist immer eine Angst dabei.
Verstehe. Haben denn die TherapeutInnen in der Klinik erkannt, dass du ein Opfer von partnerschaftlicher Gewalt bist?
Ja, haben sie.
Gott sei Dank.
Das ist tatsächlich, also es ist eine sehr gute Klinik und ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben.
Super.
Genau.
Sehr gut.
Und die haben das direkt erkannt und ja, ich wurde da nie irgendwie, also das wurde nie klein geredet, sondern ich wurde da sehr ernst genommen.
Das ist gut. Das ist leider eine Seltenheit.
Ja.
Aber schön, dass du es erwähnst, auch wenn es wenige sind, aber es gibt auch noch Menschen in diesen Berufen, die das verstehen, die kein Victim-Blaming betreiben, die nicht in deiner Kindheit suchen und sagen, naja, sie haben sich das gefallen lassen, weil ihr Vater schon narzisstisch war oder die Mutter, das ist etwas, was sie kennen und hast du nicht gesehen, diesen ganzen Mist, dieses ganze Victim-Blaming, was auch in medizinischen, psychologischen Kreisen, pädagogischen Kreisen immer wieder kursiert und sich bis heute natürlich hartnäckig hält. Ne? Aber da hast du sehr viel Glück gehabt, das ist sehr schön zu hören. Das freut mich sehr.
Ja, da bin
sehr.
Ich auch sehr froh drüber.
Da kannst du auch sehr froh sein. Das stimmt. Liebe Anja, du hast doch ein bisschen Weg vor dir tatsächlich, denn diese Angst, die du hast, dass da immer was um die Ecke kommen kann, die ist begründet. Die ist nicht irrational und weil dein Nervensystem und dein Unterbewusstsein das natürlich weiß, dass du einfach immer mit einem Auge offen schlafen musst. Ne? Das ist tatsächlich so, sie ist nicht unbegründet. Man kann mit dieser Angst lernen zu leben, hört sich jetzt sehr hart an, aber man kann, wenn man diese Angst benennen kann, vor was man genau Angst hat, also so Worst- und Best-Case-Szenario, wenn man das mal mental durchspielt und dann sich überlegt, okay, im Worst-Case-Szenario, an wen kann ich mich wenden? Wie halte ich Beweise, Dokumentation fest? Welche Institutionen gibt es, die mich dabei unterstützen, außer das Jugendamt? An wen kann ich mich wenden, vertrauensvoll? Welche Möglichkeiten habe ich? Vielleicht auch schon mal mit dem Anwalt, mit der Anwältin im Strafrecht sprechen. Ne? Wenn es zum Beispiel bei den Übergaben immer wieder zu tätlichen Angriffen kommt, zu sagen, okay, ich gehe nur noch unter Zeugen in die Übergabe und wenn das nicht unter Zeugen stattfindet, dann behalte ich das Kind oder bei den kleinsten Veränderungen behalte ich das Kind, ne, stelle mich schützend davor und gebe es nicht raus. Und wenn man diese Angst, wie gesagt, so ein bisschen benennen kann, vor was man genau Angst hat, dann und sich das aufschreibt, dann kann man so ein bisschen gucken, okay, wenn das eintrifft, an welche Stellen wende ich mich? Wie kann ich präventiv da vielleicht schon mal Vorkehrungen treffen? Das ist immer ganz, ganz hilfreich. Na, weil die Angst wegdrücken, das geht nicht. Ohne Angst wird es nicht gehen.
Nee, das stimmt.
Die kann man nicht, die kann man leider nicht per Knopfdruck einfach wegschalten. Das passiert nicht, weil man ja begründet Angst hat. Die Bedrohung ist ja da, die ist real. Also somit auch die Angst. Ja. Das stimmt.
Aber ich habe da Gott sei Dank tolle Menschen an meiner Seite, die um meine
Super.
Situation wissen und mich
Dich
da
da
auch mental
unterstützen.
unterstützen.
Super, das freut mich. Dann vielen Dank für deine Offenheit, Anja, und auch für deine Geschichte. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Kraft, weiterhin, dass du auf die Menschen um dich herum zählen kannst, bis das Thema ein Ende hat. Und ich wünsche mir natürlich in deinem Fall wie in jedem Fall, dass er irgendwann kein Interesse hat, weiterhin keine Beratungsgespräche, keine Umgänge wahrnimmt und ihr irgendwann mit deiner Tochter Frieden habt.
Ich danke dir für deine tolle Arbeit,
Gerne.
dass du so gut aufklärst. Mach weiter so.
Das mache ich. Wir machen das alle gemeinsam und jede einzelne Geschichte von euch trägt dazu bei.
Genau.
Das ist ein Teamwork, was hier passiert in diesem Podcast. Ja,
Ja.
und dabei bleiben wir.
Alles klar.
Vielen lieben Dank dir nochmal und ganz liebe Grüße nach Hannover.
Ja, liebe Grüße an dich. Tschüss.
Tschüss, mach's gut, ciao.